Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern.
Schwerin. In Mecklenburg-Vorpommern nahmen in diesem Jahr 17 Schulen am bundesweiten Aktionstag gegen Antisemitismus und Rassismus teil. Der Anne-Frank-Tag wird seit 2017 vom Anne-Frank-Zentrum organisiert und findet jährlich rund um den Geburtstag von Anne Frank statt. Er würdigt das Leben des jüdischen Mädchens und erinnert an die Verbrechen der NS-Zeit. Das Schicksal von Anne Frank wurde durch die Veröffentlichung ihres Tagebuchs weltweit bekannt. Schülerinnen und Schüler lernen durch ihre Lebensgeschichte, wohin Hass, Intoleranz und die Gräueltaten der Nationalsozialisten führen konnten. Gerade in Zeiten von zunehmendem Antisemitismus ist es unerlässlich, dass sich Kinder und Jugendliche mit dieser Geschichte auseinandersetzen. Ich freue mich, dass die Schulen in Mecklenburg-Vorpommern neben dem Unterricht auch Projekte zum Anne-Frank-Tag umsetzen, wie es die Empfehlung der Kultusministerkonferenz vorsieht, so Bildungsministerin Simone Oldenburg. Das diesjährige Motto des Anne-Frank-Tages lautete »Erinnern und engagieren digital«. Die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler beschäftigten sich mit der Geschichte von Anne Frank, lernten digitale Erinnerungsprojekte kennen und entwickelten eigene Ideen gegen Antisemitismus und Rassismus, die auch online stattfinden können. Allen 730 Schulen in Deutschland, die sich beteiligten, stellt das Anne-Frank-Zentrum Lernmaterialien zur Biografie von Anne Frank, zur Geschichte des Nationalsozialismus und des Holocaust in Print und digital kostenfrei zur Verfügung. Die diesjährige Plakatausstellung zu Anne Franks Leben im historischen Kontext verfolgt einen inklusiven und digitalen Ansatz. Die Anne Frank Zeitung beschäftigt sich mit dem 80-jährigen Jubiläum der Befreiung vom deutschen Faschismus. Im Interview berichtet die Zeitzeugin Rosette Katz von der Verfolgung ihrer Angehörigen in den nationalsozialistisch besetzten Niederlanden und ihren Erfahrungen als Kind. Der Anne-Frank-Tag 2025 ist ein Projekt des Anne-Frank-Zentrums in Berlin in Kooperation mit dem Anne-Frank-Haus Amsterdam, dem Anne-Frank-Fonds Basel, der Bildungsstätte Anne-Frank in Frankfurt am Main, der Bundeskoordination Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, der Gedenkstätte Bergen-Belsen und dem Projekt Meet a Jew des Zentralrats der Juden in Deutschland. Das Anne-Frank-Zentrum hat online eine Deutschlandkarte veröffentlicht, auf der die Schulen aufgeführt sind, die sich am Anne-Frank-Tag 2025 beteiligt haben. Weitere Informationen gibt es auch auf der Homepage www.annefranktag.de.
Schwerin. Zum zweiten Neustiftertreffen im Juni sagte Ministerin Jacqueline Bernhardt: Stiftungen fördern das Leben von A wie Alltag bis Z wie Zuhause. Ein Land ohne Stiftungen möchte ich mir gar nicht vorstellen. Auch wenn die Stiftungslandschaft im Vergleich zu anderen Bundesländern mit insgesamt 195 Stiftungen überschaubar scheint, so leisten sie doch Großartiges für Mecklenburg-Vorpommern. Stiftungen unterstützen unser gesamtes Leben von A wie Alltag über B wie Bildung sowie J und K wie Jugend und Kinder bis hin zu U wie Umwelt und Z wie Zuhause. Denn auch die Familienstiftungen leisten ein Stück Gesellschaftsarbeit bei der Förderung der kleinsten Zelle der Gesellschaft. Ich bin mir sicher, dass wir schon sehr bald die Marke 200 knacken können. Das wäre ein Zuwachs von rund 40 Stiftungen in nur 5 Jahren,
sagte die Ministerin für Justiz, Gleichstellung und Verbraucherschutz Jacqueline Bernhard anlässlich des zweiten Neustiftertreffens in Schwerin. Dieses Treffen der Stiftungsstartenden habe ich im vergangenen Jahr ins Leben gerufen, denn alle sollen sich für ihre Stiftungsarbeit ein Netzwerk aufbauen können. Neustifterinnen und Neustifter sollen sich gegenseitig helfen und ihre Ansprechpersonen in der Stiftungsaufsicht und auch im Landesnetzwerk von Angesicht zu Angesicht in ungezwungener Atmosphäre kennenlernen, so Ministerin Bernhard. Das Justizministerium ist für die Stiftungsaufsicht zuständig. Die 7 neuen Stiftungen der insgesamt 195 Stiftungen in Mecklenburg-Vorpommern sind zum Großteil Familienstiftungen. Dennoch sind mit der FC Hansa Rostock Stiftung und der Eckhard Wilk Stiftung zwei Neugründungen genehmigt worden, deren Stiftungszweck breit gefächerter ist. Die Eckhard-Wilk-Stiftung fördert die Jugend- und Altenhilfe, die Volks- und Berufsbildung, das Wohlfahrtswesen und Behindertenhilfe. Die Stiftung unseres erfolgreichsten Fußball-Profivereins hat sich die Förderung des Sports, der Erziehung, der Kultur, der Kinder- und Jugendhilfe, des Tierschutzes, die selbstlose Unterstützung wirtschaftlicher hilfsbedürftiger Personen auf die Fahnen geschrieben. Sie alle stützen das gesellschaftliche Leben. Das ehrenamtliche Engagement zur Förderung unserer Gemeinschaft verdient Respekt und Dank, so Justizministerin Jacqueline Bernhard. Prero. Nach der offiziellen Einweihung im Oktober 2024 sind die Seebrücke und der Inselhafen in Prero inzwischen zentrale Elemente der maritimen Infrastruktur entlang der Ostseeküste und tragen maßgeblich zur Attraktivität des Ortes bei. Umweltminister Dr. Till Backhaus zog bei einem Vorortbesuch ein positives erstes Fazit. Der Inselhafen funktioniert an seinem Standort hervorragend und die wichtigsten Ziele wurden erreicht. Dazu gehören ein Hafen für den Seenotrettungskreuzer Nis Randers der DGZRS, insbesondere zur Sicherung der Berufsschifffahrt in der vielbefahrenen Kadettrinne zwischen Deutschland und Dänemark. Liegeplätze für ein Boot der DLRG sowie der Freiwilligen Feuerwehr für die Wasserrettung in Strandnähe, ein Ostsee-Heimathafen für die verbliebenen Preroer Fischer und der seit vielen Jahrzehnten gehegte Wunsch eines kleinen Etappenhafens mit Grundversorgung für Wassersportler. Darüber hinaus sind die Seebrücke und der Inselhafen nach meiner Wahrnehmung attraktive Anziehungspunkte für Einheimische und Gäste geworden. Das Landesvorhaben unterstützt somit auch aktiv den Tourismus in Prero. Backhaus ergänzte: Seit der Inbetriebnahme im Herbst letzten Jahres haben alle Bauwerke den hydrodynamischen Belastungen während des Winters gut standgehalten. Bisher gab es keine Sperrung der Seebrücke oder des Inselhafens aufgrund von Wind- oder Seegangsereignissen. Auch bei kleineren Hochwasserereignissen musste der Hafen nicht gesperrt werden. Die Beobachtung der Wellenhöhen im Inselhafen während des Winters entspricht den vorherigen Berechnungen, was die Funktionalität des Hafens bei unterschiedlichen Bedingungen bestätigt. Die Planung hat sich demnach als erfolgreich erwiesen und spiegelt sich auch in den realen Bedingungen wider. Gernot Haffner, Leiter des Nationalparks Vorpommersche Boddenlandschaft, betonte, dass es darüber hinaus auch gelungen ist, den ehemaligen Nothafen entsprechend der Ziele des Nationalparkplans zu renaturieren, freut mich ganz besonders. Viele Natur- und Umweltschützer haben uns in den vergangenen Monaten mitgeteilt, dass die Baumaßnahmen zur Renaturierung erfolgreich verlaufen sind und die Natur den Bereich schnell wieder in Besitz nimmt. Die Renaturierung war auch eine wichtige Voraussetzung, dass an diesem Standort, das heißt mitten im Gebiet des Nationalparks vor Pommersche Boddenlandschaft, der Inselhafen errichtet werden konnte. Anlass für den Besuch von Minister Backhaus war ein Erfahrungsaustausch zum bisherigen Betrieb der Anlage mit Vertretern der Gemeinde, den Seenotrettern der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft sowie der Freiwilligen Feuerwehr Prero. Für die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Seebrüchiger ist es von großer Bedeutung, dass der strategisch wichtige Ausgangshafen der Seenotretter in größtmöglicher Nähe zu den Großschifffahrtswegen erhalten geblieben ist. Aber auch für den Wassersport sind wir selbstverständlich jederzeit einsatzbereit, rund um die Uhr und bei jedem Wetter. Der neue Hafen bietet dafür im Revier bestmögliche Voraussetzungen, sagte Kapitän Niklas Deken, Leiter des Rettungsdienstes der DGZRS, beim Besuch in Prero. Etwa 265.000 Gäste haben die Seebrücke seit der Einweihung besucht, davon allein 82.000 bis zum Jahresende 2024. Auch die bisherigen Bootsübernachtungen haben die Erwartungen laut Backhaus übertroffen. Im Jahr 2024 haben trotz der stürmischen Herbstsaison bereits 55 Boote mit 193 Personen den Inselhafen zur Übernachtung angesteuert. Bis Anfang Juni 2025 haben weitere 317 Boote den Hafen genutzt. Insgesamt sind somit bereits ca. 400 Übernachtungen mit mehr als 1000 Personen verzeichnet worden. Damit ist die Funktion des Inselhafens als Etappenhafen eindeutig bestätigt, so Minister Backhaus. Ebenso die Funktion als Nothafen. Seit Inbetriebnahme mussten 7 Havaristen den Inselhafen vor Prero nutzen. So wurde beispielsweise ein Havarist, ein Segler mit 2 Menschen und einem Hund an Bord, erst kürzlich am Abend des 11. Juni vom Tochterboot Uwe des Seenotrettungskreuzers Nisranders sicher in den Inselhafen geschleppt. Backhaus sagte abschließend: Rückblickend lässt sich sagen, dass es nach vielen Jahrzehnten der Unsicherheit bezüglich der Zukunft eines Außenhafens auf dem Darß die richtige Entscheidung der Landesregierung war, den Inselhafen und die Seebrücke als Vorhaben des Landes zu realisieren und zu betreiben. Der Betrieb solcher Sonderbauwerke ist immer eine Gemeinschaftsleistung. Deshalb gilt mein besonderer Dank den Mitarbeitern des Nationalparks sowie der Leitung und örtlichen Crew der DGZRS, der DLRG-Ortsgruppe und der Freiwilligen Feuerwehr. Sie leisten einen wichtigen und unverzichtbaren Beitrag zur Sicherheit und zum reibungslosen Betrieb der Anlagen. Galentin. Dr. Wolfgang Planck, Minister für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit Mecklenburg-Vorpommern, hat im Juni in Galentin gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der Deutschen Bahn und dem Schweriner Oberbürgermeister Rico Bartenschier den symbolischen ersten Spatenstich für den Ausbau der Bahnstrecke Lübeck-Schwerin gesetzt. Dabei würdigte er das Vorhaben als Schlüsselprojekt für den Schienenverkehr im Norden und als wichtigen Impuls für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Mit dem heutigen Baustart kommen wir bei einem zentralen Schienenprojekt für Mecklenburg-Vorpommern einen großen Schritt voran. Die neue Verbindung bringt kürzere Fahrzeiten im Nahverkehr und stärkt die Rolle unseres Landes im europäischen Güterverkehr. Damit setzen wir gezielt auf nachhaltige Mobilität und stärken zugleich die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes, sagte Minister Dr. Planck zum Auftakt der Bauarbeiten in Galentin. Das Vorhaben umfasst die Modernisierung und Elektrifizierung der rund 63 Kilometer langen Strecke zwischen Lübeck und Bad Kleinen. Ein zentrales Element ist der Bau einer neuen Verbindungskurve bei Galenthin, die künftig direkte Fahrten zwischen Lübeck und Schwerin ohne Umstieg ermöglicht. So wächst die Metropolregion Hamburg weiter zusammen. Gleichzeitig entstehen neue, bedarfsgerechte Verkehrsanbindungen in Nordwestmecklenburg und Schwerin, betonte Minister Dr. Blank. Neben kürzeren Fahrzeiten und einer stabileren Taktung im Schienenpersonennahverkehr stärkt das Projekt auch den Güterverkehr. Die neue Trasse entlastet den Bahnknoten Hamburg und schafft zusätzliche Kapazitäten auf dem Ostkorridor in Richtung Süddeutschland und Osteuropa. Die Elektrifizierung ist zudem ein wichtiger Schritt hin zu einem klimafreundlichen und leistungsfähigen Bahnverkehr, so Dr. Blank abschließend.
Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern. Produziert von rügenbote.de.